gibt wirklich kein Thema, das mich in den letzten 5 Jahren so sehr beschäftigt hat wie die Frage nach dem Bibelverständnis. Die Bibel, was ist das eigentlich? Ich habe ja einiges gemacht und geschrieben, so rund um das Thema Postevangelikalismus und um die Frage, warum es unter Evangelikalen immer mehr Risse und Gräben gibt. Aber ziemlich schnell wurde mir bewusst, mitten im Zentrum all dieser Debatten und Konflikte steht letztlich eine zentrale Frage, und das ist die Frage nach dem Bibelverständnis. Denn dass Christen die Bibel verschieden auslegen an verschiedenen Stellen, das ist ja nichts Neues. Das hat es immer gegeben, das wird es immer geben. Und trotzdem hat zum Beispiel die Lausanner Bewegung gezeigt, es ist möglich, eine starke, geniale evangelistische Bewegung auf den Weg zu bringen, trotz so mancher Differenzen bei verschiedenen biblischen Auslegungsfragen. Aber meine Beobachtung bei der Beschäftigung mit dem Postevangelikalismus war, hier geht's nicht nur um einzelne Auslegungsfragen, hier tun sich theologische Gräben auf, die tiefer gehen, die grundsätzlicher sind. Solche Gräben kann man eben nicht mehr nur damit erklären, dass man einzelne Abschnitte in der Bibel unterschiedlich versteht und auslegt. Nein, wenn die theologischen Gräben so grundsätzlich werden und wenn sie derart zentrale Glaubensfragen betreffen, dann hat es offenkundig damit zu tun, dass man schon grundsätzlich ganz anders mit der Bibel umgeht, dass man einen verschiedenen Blick auf den Charakter und das Wesen der Bibel hat. So, eigentlich ist mir das schon länger bewusst, dass das so ist. Ich bin ja evangelisch und mir ist natürlich schon vor langer Zeit aufgefallen, dass viele Theologen völlig anders mit der Bibel umgehen, als ich das so gewohnt war. Vor ein paar Jahren hat mich das dann auch schon mal genauer interessiert und ich habe mir deshalb mal dieses Arbeitsbuch zum Neuen Testament von Hans Konzelmann und Andreas Lindemann beschafft und habe mich da drin vertieft. So, dieses Buch ist nicht irgendein Buch, sondern es war viele Jahre lang an vielen theologischen Fakultäten im Einsatz und es war dort ein Grundlagenwerk, das in der Ausbildung von Pfarrern und Theologen zum Einsatz kam. Das heißt, viele heutige Leiter in der Kirche wurden mit diesem Werk ausgebildet. Und ich habe mich gefragt, wie genau wird da jetzt mit der Bibel umgegangen? Und in diesem Buch heißt es dazu, die biblischen Texte werden methodisch nicht anders behandelt als andere literarische Zeugnisse, insbesondere solche der Antike. Die Bibel enthält geschichtlich entstandene Dokumente, die in großer Vielfalt theologischer Meinungen den jüdischen bzw. christlichen Glauben bezeugen und darstellen. Hier wird also gesagt, als Bibelwissenschaftler gehen wir mit der Bibel so um wie mit jedem anderen Buch der Antike. Wir gehen davon aus, dass die Entstehung der Texte einen ganz normalen geschichtlichen Prozess zu verdanken ist. Ja, entsprechend geht man davon aus, dass die Bibel eben nicht Gottes Worte enthält, sondern menschliche theologische Meinungen, das ist der Begriff, der hier verwendet wird, und dazu Meinungen in großer Vielfalt und somit natürlich auch Widersprüchlichkeit. So, ich fand es sehr aufschlussreich, denn was ist dann die Konsequenz dieser Herangehensweise an die Bibel? Die Konsequenz war mir ziemlich schnell klar, wenn die Bibel keine göttliche Offenbarung ist, sondern ein Buch wie jedes andere, ja, dann können wir in der Bibel tatsächlich nur Meinungen über Gott finden, aber mit widersprüchlichen Meinungen aus einer längst vergangenen Zeit kann man natürlich nichts Verlässliches über den wahren Gott herausfinden. Oder über Jesus. Oder über die ewigen Fragen, die uns ja eigentlich alle beschäftigen. Denn über Gott wissen wir nun einmal ausschließlich das, was Gott uns offenbart. Es gibt über Gott keine andere Erkenntnisquelle. Und das Problem der Kirche ist, wenn sie keine Offenbarungsquelle hat, dann hat sie schlicht und einfach nichts zu sagen. Kirche hat keine Autorität aus sich selbst heraus. Kirche ist eine Creatura Verbi, ein Geschöpf des Wortes Gottes. Sie entsteht daraus, dass Gott gesprochen hat. Sie hat keine eigene Botschaft, sondern sie ist nur ein Botschafter an Christi Statt. Und Kirche kann nur deshalb Trost und Antworten auf die grundlegenden Ewigkeitsfragen der Menschen geben, weil sie aus einer solchen göttlichen Erkenntnis- und Offenbarungsquelle schöpft. Und wenn diese Quelle fehlt, dann wird Kirche im wahrsten Sinne des Wortes trostlos, weil man Menschen mit Meinungen und Ideen nun mal nicht trösten kann. Und tatsächlich bin ich der Überzeugung, genau hier liegt das grundlegende Problem meiner evangelischen Kirche. Ohne die Bibel als Offenbarungsquelle hat sie kein Fundament mehr, auf dem sie stehen kann. Wenn die Bibel nur Meinungen enthält, dann können wir den Menschen eben auch nur noch von Meinungen berichten. Aber wir können ihnen nichts mehr sagen, worauf sie vertrauen können, worauf sie sich verlassen können. Das ist aus meiner Sicht das große Drama, das entscheidende Drama meiner evangelischen Kirche. So, und ich bin überzeugt, solange die Kirche ihre Leiter mit einem solchen Bibelverständnis ausbildet, wird es nicht bergauf gehen können mit meiner Kirche, so weh mir das tut. Und ich finde, es wäre höchste Zeit, dass wir über dieses Problem offen sprechen, gerade auch in unserer evangelischen Kirche. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Beispiel ein wenig deutlich machen, wie existenziell diese Frage nach dem Bibelverständnis ist. Die Art, wie wir mit der Bibel umgehen, hat grundlegenden Einfluss auf unsere ganze Theologie, auf unser gesamtes Verständnis, was Christsein und was Kirche bedeutet und welche Botschaft die Kirche eigentlich verbreiten soll. Und umso mehr möchte ich dich einladen, jetzt mal vertieft mit mir über diese Frage nachzudenken, welche verschiedenen Bibelverständnisse gibt es eigentlich und was sind die Konsequenzen, die sich daraus ergeben? Das ist das Thema dieses Vortrags. So, für mich war es sehr schwierig, mich bei diesem Thema orientieren zu können. Und ich glaube, so geht es vielen Menschen. Denn meine Erfahrung beim Umgang mit diesem Thema ist, oft werden ganz verschiedene Bibelverständnisse mit ganz ähnlichen Begriffen beschrieben, sodass Leser oder Zuhörer kaum unterscheiden können, was da eigentlich gerade gesagt und gemeint wird. Ja, oft werden Begriffe wie Gottes Wort völlig unterschiedlich gemeint und gefüllt. Und gerade dieser ganz unterschiedliche Gebrauch identischer Begriffe macht es so schwierig, sich bei dieser Frage zu orientieren. So, und um jetzt trotzdem ein wenig mehr Licht in diesen Nebel zu bringen, möchte ich jetzt mit euch etwas tun, was eigentlich so gar nicht geht. Denn das Thema Bibelverständnis ist natürlich ein ungeheuer weites Feld. Es gibt unfassbar viele verschiedene Bibelverständnisse. Und wir haben natürlich nicht ansatzweise die Zeit, all diese Bibelverständnisse in einem einzigen Vortrag zu durchdringen und zu diskutieren. Und deshalb habe ich mich zusammen mit einem befreundeten Theologen mal dran gemacht, ein paar Schneisen in dieses Dickicht zu schlagen. Ich habe versucht, die wichtigsten Gruppen von Bibelverständnissen etwas schematisch und vereinfacht in eine Übersicht zu bringen. So wichtig ist mir dabei zu zeigen, welche grundlegenden Weichenstellungen in den einzelnen Bibelverständnissen vorgenommen werden und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Konkret möchte ich dir jetzt 5 verschiedene Bibelverständnisse skizzieren. 4 davon begegne ich relativ häufig, einem davon begegne ich nur ganz selten. Aber es ist mir trotzdem wichtig, dass wir auch dieses Bibelverständnis mit dazu nehmen, weil es uns hilft, die prinzipiell möglichen Weichenstellungen und die daraus folgenden Konsequenzen besser zu verstehen. Okay, das wäre jetzt die Agenda, was wir tun wollen. Ich hoffe, du bist bereit. Dann lass uns zusammen einsteigen. Das erste Bibelverständnis heißt, die Bibel ist ganz Gottes Wort. Das heißt, so wie die Texte da stehen, sind sie uns voll und ganz von Gott gegeben worden. Ja, zum Entstehungsprozess dieser biblischen Texte könnte man hier vielleicht am ehesten sagen, die biblischen Texte sind diktiert. Sie sind exakt so von Gott gewollt. Gott allein hat jedes Wort so vorgegeben, vollständig unabhängig von menschlichen Einflüssen. Und um das gleich zu sagen, das ist ein Bibelverständnis, das mir in der Praxis eher selten begegnet. Deswegen gehen wir gleich mal weiter zum zweiten Bibelverständnis. Und das heißt, die Bibel ist ganz Gottes Wort und ganz Menschenwort. Martin Luther hat diese Sichtweise auf die Bibel einmal mit Jesus verglichen. Er hat gesagt, Jesus war beides. Er war ganz Mensch und ganz Gott. Und so ist auch die Bibel beides. Ganz Gottes Wort und zugleich ganz Menschenwort. Das heißt, die Bibel ist nicht etwa teilweise menschlich und teilweise göttlich. Nein, sie ist beides zugleich voll und ganz. Das ist zum einen ganz Menschenwort. Das heißt, man merkt den Texten durchgängig den speziellen Stil und die Sichtweise des menschlichen Autors an. Und doch hat zugleich Gott dafür gesorgt, dass alle Texte das Wesen und die Wahrheit Gottes widerspiegeln. Und zum Entstehungsprozess der biblischen Texte würde man in diesem Bibelverständnis am ersten sagen, die Bibeltexte sind inspiriert. Das heißt, hier haben Menschen geschrieben mit ihrer Perspektive, geprägt von ihrem Wesen und ihrem Charakter, und doch waren sie zugleich so inspiriert vom Heiligen Geist, dass diese Worte auch ganz und gar Gottes Wesen und Gottes Wahrheit widerspiegeln. Das dritte und das vierte Bibelverständnis will ich überschreiben mit dem Schlagwort, die Bibel ist Gottes Wort im Menschenwort. So, hinter diesem Schlagwort können sich sehr verschiedene Bibelverständnisse verstecken, aber ich möchte damit heute vor allem zwei Bibelverständnisse beschreiben. Das erste Bibelverständnis kann man mit dem Stichwort Kanon im Kanon überschreiben. So, was ist damit gemeint? Der Begriff Kanon meint ja an sich die Zusammenstellung aller Texte, die gläubige Christen als ihre heilige Schrift oder als Gottes Wort ansehen. Das heißt, in der protestantischen Kirche gehen wir von einem Kanon aus, der insgesamt 66 Bücher umfasst, 39 Bücher des Alten Testaments, 27 Bücher des Neuen Testaments. Aber wer von einem Kanon im Kanon spricht, der geht davon aus, dass nicht alle Texte, die in diesen 66 kanonischen Büchern enthalten sind, wirklich von Gott inspiriert sind. Nein, man geht hier davon aus, dass das nur für bestimmte Teile dieser Texte gilt. Und es führt natürlich sofort zu der großen Frage, ja, welche Teile der biblischen Bücher sind denn jetzt inspiriert? Und welche Teile sind nicht inspiriert und somit nur rein menschlicher Natur? Das ist eine Frage, auf die bislang niemand eine befriedigende Antwort finden konnte. Unterschiedliche Vertreter dieses Bibelverständnisses haben immer wieder völlig verschiedene Grenzen gezogen zwischen reinem Menschenwort und göttlich inspirierten Passagen in der Bibel. Es ist niemand gelungen, nachvollziehbare Kriterien zu entwickeln, anhand derer man objektiv im Bibeltext unterscheiden könnte zwischen inspirierten Texten und rein menschlichen Texten. Und deshalb scheint mir auch dieses Bibelverständnis heute nicht mehr sonderlich weit verbreitet zu sein. Das vierte Bibelverständnis geht deshalb einen anderen Weg. Ich habe diese Herangehensweise an die Bibel mal überschrieben mit dem Stichwort Leseinspiration. Und was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, die biblischen Texte sind in diesem Bibelverständnis an sich rein menschliche Texte. Sie sind von Menschen geschrieben, sind nicht von Gott inspiriert, aber hier geht man davon aus, dass der Heilige Geist diese Texte benutzen kann und sie auch benutzt, um sie beim Lesen für uns zum Gotteswort zu machen. So, jetzt ist diese Sichtweise, dass der Heilige Geist beim Lesen der Bibel eine ganz wichtige Rolle spielt. Es ist nichts Besonderes. Diese Auffassung wird sicher von der großen Mehrheit der Christen geteilt. Das Besondere bei diesem Bibelverständnis hier, das ich mit Leseinspiration überschrieben habe, ist, der Inspirationsprozess wird hier mehr oder weniger stark auf den Leseprozess reduziert und beschränkt. Aber es wird nicht oder nur sehr begrenzt damit gerechnet, dass die Inspiration des Heiligen Geistes auch schon bei der Entstehung der Texte ein entscheidender Faktor war. Es wird vielmehr gesagt, erst beim Lesen kann der Heilige Geist aus dem menschlichen Wort ein inspiriertes Gotteswort machen. Ich möchte euch mal zwei Zitate von zwei Theologen präsentieren, die diese Sichtweise unterstützen. Der Theologe Udo Schnelle schreibt dazu: Natürlich ist die Bibel das Wort Gottes. Sie ist es aber nicht an sich, sondern immer dann, wenn sie vom Menschen zum Wort Gottes wird. In dem Moment, wo es Menschen erreicht und zum Glauben an Jesus Christus führt, wird die Bibel zum Wort Gottes. Und der Theologe Siegfried Zimmer schreibt dazu ganz knapp, der Satz, die Bibel ist Gottes Wort, meint, Gott kann und will durch die Bibel zu uns reden. Wir kommen gleich auf diese Sichtweise zurück, schauen wir uns zunächst noch das letzte Bibelverständnis an. Und das heißt, die Bibel ist ganz Menschenwort. Hier wird gesagt, bei der Entstehung dieser Texte war weder Diktat noch Inspiration am Werk, sondern so wie im eingangs zitierten Bibelverständnis von Konzelmann und Lindemann geht man hier davon aus, dass man an die Texte so herangehen muss wie an jedes andere Buch. Ja, man geht davon aus, dass die Texte auf rein menschlichen Gedanken basieren. Was wir in der Bibel dann vor uns haben, sind menschliche Vorstellungen, Meinungen und Erfahrungen, die nichts zu tun haben mit irgendwelchen göttlichen Einflüssen. Soweit mal der erste Überblick über die verschiedenen Arten von Bibelverständnissen. Die nächste Frage, die sich jetzt stellt, ist, was bedeuten diese Bibelverständnisse für das Wesen, für den Charakter der biblischen Texte? Inwiefern haben diese Texte in diesem Buch einen Offenbarungscharakter? So, bei den ersten beiden Bibelverständnissen ist es relativ klar, hier wird gesagt, die Bibel ist eine Offenbarung Gottes. Die Worte haben, so wie sie da stehen, einen echten Offenbarungscharakter. Ja, der Satz, die Bibel ist Gottes Wort, bedeutet hier nicht nur, dass Gott durch diese Worte zu uns reden kann, sondern dass diese Texte tatsächlich Worte des lebendigen Gottes sind. Ja, das ist das Bibelverständnis, das zum Beispiel die Evangelische Allianz vertritt. Sie sagt in ihrer Glaubensbasis, die Bibel, bestehend aus den Schriften des Alten und Neuen Testaments, ist Offenbarung des dreieinen Gottes. Sie ist von Gottes Geist eingegeben, zuverlässig und höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Entscheidend ist hier die Aussage, die Bibel ist Offenbarung. Genau das sieht in anderen Bibelverständnissen anders aus. Wer von einem Kanon im Kanon ausgeht, kann nicht sagen, die Bibel ist Offenbarung, sondern der muss eher sagen, die Bibel enthält Offenbarung. Und wer von einem Bibelverständnis der Art ausgeht, die ich hier mit Leseinspiration überschrieben habe, der spricht eher davon, dass die Bibel die Offenbarung bezeugt. Ja, auch dazu ein Zitat, und es stammt aus einem Grundsatztext der Evangelischen Kirche in Deutschland, da heißt es, die biblischen Texte werden gehört und ausgelegt als Gottes Wort im Menschenwort, das das endgültige Wort Gottes in Person und Wirken Jesu Christi bezeugt. So, in diesem kurzen Zitat wird sehr schön deutlich, was da passiert. Grundlegend wichtig ist da, es wird getrennt zwischen der Offenbarung und dem Bibeltext. Ja, man rechnet zwar mit einer Offenbarung, aber die Bibeltexte selbst sind nicht diese Offenbarung, sondern die eigentliche Offenbarung ist eine Person, Jesus Christus. Und diese eigentliche Offenbarung steht im Hintergrund der Texte. Aber die Texte sind selbst nicht offenbart. In der Bibel haben Menschen geschrieben, die zum Teil sehr nah dran waren an dieser Offenbarung und die diese Offenbarung bezeugen. Die Texte selbst aber haben einen menschlichen Charakter. So, und im letzten Bibelverständnis wird es nochmal anders gesehen. Hier wird überhaupt nicht mit irgendwelchen Offenbarungsereignissen gerechnet. Hier ist klar, die Bibel enthält grundsätzlich nur Vorstellungen von Gott. Auch hierzu nochmal ein Zitat, und dieses Zitat stammt von Pastor Sebastian Rink. Er hat geschrieben, Menschen notieren, wie sie sich die geheimnisvolle Wirklichkeit des Göttlichen vorstellen. Sie schreiben, diskutieren, korrigieren, sie machen neue Erfahrungen und alte Ideen verändern sich und sie schreiben weiter und sie schreiben anders und schreiben neu. Sie bewahren nicht alles auf, denn nicht alle Ideen passen in jedes Leben. Deshalb entwickelt jede Gemeinschaft eigene Vorstellungen. So bilden sich nach und nach Sammlungen der wichtigsten Texte. Sebastian Rink beschreibt hier also einen durch und durch menschlichen Prozess, der zur Entstehung dieser Texte geführt hat, der mit Offenbarung aber nichts zu tun hat. Und die Tatsache, dass ein freikirchlicher Pastor dieses Bibelverständnis vertritt, mag zeigen, auch dieses Bibelverständnis kann durchaus auch in sehr frommen Kreisen vertreten werden. So, aber was bedeuten diese verschiedenen Bibelverständnisse jetzt für die Frage, was die Bibel uns eigentlich zu sagen hat? Ja? Und um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zuerst einen sehr grundsätzlichen Unterschied zwischen diesen Bibelverständnissen verstehen. Und dieser Unterschied betrifft die Frage nach der Einheit der Bibel. Ja, in den ersten beiden Bibelverständnissen, in denen die Bibel ganz als Gottes Wort angesehen wird, ist klar, zwar haben hier viele verschiedene Menschen geschrieben, ja, wir müssen ja von wenigstens 40 verschiedenen Autoren ausgehen und es sind Autoren aus sehr verschiedenen Zeiten und Kulturen und trotzdem sind Vertreter dieser beiden Bibelverständnisse überzeugt, hinter allen diesen Texten steht letztlich dieser eine Heilige Geist. Es war ein und derselbe Heilige Geist, der alle diese Texte gleichermaßen inspiriert hat. Und deshalb wird die Bibel in diesen Bibelverständnissen trotz ihrer textlichen, kulturellen und zeitlichen Vielfalt als eine Einheit verstanden. Ja, da gibt es zwar Spannungsfelder und da gibt es sich gegenseitig ergänzende Pole der Wahrheit und es gibt natürlich auch heilsgeschichtliche Entwicklungen, aber insgesamt zeichnen diese Texte trotzdem ein gemeinsames Bild und sie machen gemeinsam Aussagen über Gott und die Welt. Und nur auf dieser Grundlage konnte zum Beispiel ein Billy Graham in seinen Predigten immer wieder sagen, "The Bible says." Die Bibel sagt. So eine Formulierung macht natürlich nur dann Sinn, wenn man die Bibel als eine Einheit versteht. Denn nur dann kann die Bibel natürlich auch irgendetwas sagen. In den anderen Bibelverständnissen sieht genau das anders aus. Denn da geht man ja davon aus, dass es sich um menschliche Meinungen oder Zeugnisse handelt. Menschliche Meinungen und Zeugnisse sind immer mehr oder weniger widersprüchlich. Entsprechend kann zum Beispiel der Theologe Siegfried Zimmer sagen, im Konfliktfall argumentieren wir ohne jedes Zögern mit Jesus Christus gegen die Bibel. Also er sagt, wir können Zitate von Jesus nehmen, zum Beispiel aus der Bergpredigt, und damit andere Teile der Bibel aushebeln, wenn sie dem widersprechen, was Jesus gesagt hat. So in dieser Sichtweise ist die Bibel natürlich keine Einheit mehr, denn sie enthält dann widersprüchliche Aussagen. Und damit macht dann auch die Wendung, die Bibel sagt, keinen Sinn mehr. Ja, denn die Bibel sagt dann natürlich überhaupt nichts. Sie enthält ja nur eine Vielzahl von sich widersprechenden Aussagen. So, jetzt gibt es noch eine weitere entscheidend wichtige Konsequenz dieser verschiedenen Bibelverständnisse. In den beiden ersten Bibelverständnissen, in denen die Bibel ganz als Gottes Wort angesehen wird, da können wir davon sprechen, dass die Bibeltexte in einem gewissen Sinn fehlerfrei, irrtumslos oder unfehlbar sind. Martin Luther hat dazu zum Beispiel Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben, welch große Irrtümer sind schon in den Schriften aller Väter gefunden worden. Wie oft widerstreiten sie sich selbst? Wie oft weichen sie voneinander ab? Niemand hat eine mit der Schrift gleichwertige Stellung erlangt. Ich will, dass allein die Schrift regiert. Dafür habe ich als besonders klares Beispiel das des Augustinus, der in einem Brief an den heiligen Hieronymus sagt, ich habe gelernt, allein diesen Büchern, welche die kanonischen heißen, Ehre zu erweisen, sodass ich fest glaube, dass keiner ihrer Schreiber sich geirrt hat. So, das grundlegende Prinzip, das Luther hier erklärt, war ein zentraler Grundstein der Reformation. Man kann es ganz simpel formulieren mit der Aussage, alle Theologen irren, aber die Autoren der Bibel irren niemals. Jeder Theologe hat Irrtümer drin in seinen Schriften, aber die Autoren der Bibel haben keine Irrtümer in ihren Schriften enthalten. So, und der Hinweis von Luther auf den Kirchenvater Augustinus hat natürlich deutlich gemacht, dieses Prinzip war nicht seine eigene Erfindung, sondern das galt schon zur Zeit der ersten Christen. Und tatsächlich lässt sich das auch in den Schriften der Kirchenväter und der sogenannten apostolischen Väter immer wieder nachweisen. Der Neutestamentler Professor Theodor Zahn hat deshalb geschrieben, die Möglichkeit, dass ein Apostel in seinen an die Gemeinden gerichteten Lehren und Anweisungen geirrt haben könnte, hat offenbar im Vorstellungskreis der nachapostolischen Generation keinen Raum gehabt. Also das heißt, die Annahme, dass die Texte der Bibel frei von Irrtum sind, ist überhaupt keine moderne Idee, sondern sie war von Beginn der Kirchengeschichte an weit verbreitet und sogar vorherrschend. Und bis heute gilt, dass diese Annahme in der weltweiten Kirche überhaupt keine Außenseiterposition ist. Im Gegenteil, man merkt es zum Beispiel in einem der zentralsten theologischen Dokumente der evangelikalen Bewegung, der sogenannten Lausanner Verpflichtung aus dem Jahr 1974, dieses Dokument wurde von zahlreichen Kirchenleitern aus der ganzen Welt unterschrieben und da heißt es über die Bibel als Gottes Wort, es ist ohne Irrtum in allem, was es bekräftigt und ist der einzige unfehlbare Maßstab des Glaubens und des Lebens. Auch hier haben wir also genau diese Begriffe ohne Irrtum und unfehlbar. Klar ist aber trotzdem, diese Begriffe fehlerfrei, irrtumslos, unfehlbar, die sind natürlich erklärungsbedürftig. Ich habe sie deshalb in meiner Übersichtstabelle auch ganz bewusst in Anführungszeichen gesetzt, denn diese Begriffe müssen natürlich sehr genau definiert werden, sonst gibt es da immer wieder Missverständnisse. So hat zum Beispiel der Theologe Gerhard Mayer gerade zu dieser Passage in der Lausanner Verpflichtung eine Anmerkung gemacht. Er hat gesagt, ja klar, Gottes Wort ist ohne Irrtum in allem, was es bekräftigt, aber, und so wörtlich hat er geschrieben, es muss durchaus noch festgestellt werden, welche historischen Auskünfte die Heilige Schrift zu geben beabsichtigt. Gerhard Mayer will damit sagen, eine Irrtumslosigkeit kann sich natürlich nur auf das beziehen, was die Autoren tatsächlich sagen wollten. Wenn wir aber den biblischen Aussagen eine falsche Aussageabsicht unterstellen oder ein anderes Wahrheitsverständnis unterschieben, dann funktioniert das mit der Irrtumslosigkeit natürlich nicht mehr. Gerhard Mayer selbst spricht deshalb auch lieber von vollkommener Verlässlichkeit oder von Fehlerlosigkeit im Sinn der göttlichen Zwecke. Aber unabhängig von solchen Begriffsdiskussionen geht man in diesem Bibelverständnis jedenfalls davon aus, hier hat Gott gesprochen. Und wenn Gott in diesem Text spricht, dann kann dieser Text in seiner ursprünglichen Form und in seiner ursprünglichen Aussageabsicht auch keine Fehler enthalten, weil Gott nun einmal keine Fehler macht. Also Bibelkritik ist dann zwar durchaus sinnvoll, aber nur, wenn man mit dem Wort Kritik eine unterscheidende Analyse meint. Also wenn man zum Beispiel zwischen verschiedenen Textgattungen unterscheiden will oder wenn man unterscheiden will zwischen Urtext und späteren Veränderungen am Text. Ganz anders sieht es bei den anderen Bibelverständnissen aus. Hier gilt, weil es sich um menschliche Texte handelt, sind diese Texte natürlich auch im echten inhaltlichen Sinn kritisierbar. In der Theologie spricht man von Sachkritik. Und da geht es eben nicht mehr nur um eine unterscheidende Analyse der Texte, sondern da geht es um echte inhaltliche Kritik an den ermittelten Aussagen der biblischen Texte. Dazu nochmal ein Zitat von Siegfried Zimmer. Er sagt, in der Bibel gibt es hunderte von Fehlern. Die schriftliche Darstellung von Offenbarungsereignissen darf man aber untersuchen, auch wissenschaftlich und kritisch. So, was in diesem Zitat nochmal schön deutlich wird, ist dieses Phänomen der Trennung zwischen Offenbarung und Bibeltext. Ja, da ist also eine Offenbarung in Jesus Christus auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist der Bibeltext, der nur eine menschliche, schriftliche Darstellung dieser Offenbarung ist. Und weil diese Darstellung einen menschlichen Charakter hat, kann ich diesen Text natürlich auch kritisieren, weil menschliche Texte eben immer fehlerhaft und kritisierbar sind. So im bibelwissenschaftlichen Umfeld geht diese Sachkritik oft zusätzlich einher mit einer sogenannten Wunderkritik. Das heißt, man fühlt sich einem Wissenschaftsbegriff verpflichtet, der bei der Erforschung der Bibel ausschließlich von natürlichen Ursachen ausgeht. Das bedeutet, man rechnet prinzipiell nicht mit der Historizität von Wundern. Und man rechnet auch prinzipiell nicht mit Offenbarungsereignissen und damit auch nicht mit Vorhersagen der Prophetie. Und das wiederum hat Auswirkungen auf die Datierung der Texte. Denn Texte können dann grundsätzlich erst nach den Ereignissen entstanden sein, die in den Texten vorhergesagt werden. Also ganz praktisch, die Evangelien können erst nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 nach Christus entstanden sein, weil Jesus diese Zerstörung in den Evangelien angekündigt hat. Und da das damals aber niemand wissen konnte, mussten die Texte erst später geschrieben worden sein, als es sichtbar wurde, tatsächlich der Tempel ist zerstört worden. Oder das Danielbuch kann zumindest in Teilen erst im 2. Jahrhundert vor Christus entstanden sein, weil es sehr viel über Ereignisse spricht, die da erst passiert sind. Und so weiter und so weiter. Ja, und diese zeitliche Verschiebung der Entstehung der Texte hat natürlich Konsequenzen, denn durch die zeitliche Verschiebung verändert sich auch der Autor. Es verändert sich das politische, religiöse und kulturelle Umfeld der Texte. Die Adressaten verändern sich und damit natürlich auch die Aussageabsicht. Das heißt, Wunderkritik führt am Ende immer auch zu ganz anderen Auslegungen der biblischen Texte. Und das ist ein weiteres Beispiel dafür, wie grundlegend sich das Bibelverständnis auf die Auslegungsergebnisse auswirkt. So, bitte lass mich an der Stelle mal ein kleines Zwischenfazit ziehen. Wir haben jetzt hier auf der einen Seite zwei Bibelverständnisse, bei denen die Bibel angesehen wird als eine Offenbarung Gottes, damit auch als eine völlig zuverlässige, vertrauenswürdige Einheit. Auf der anderen Seite haben wir drei Bibelverständnisse, in denen gilt, die Bibel ist zwar ein wichtiges, aber eben auch ein widersprüchliches, fehlerhaftes, zu kritisierendes Zeugnis, das zwar verbunden sein kann mit einer mehr oder weniger großen Nähe zur Christusoffenbarung, das aber trotzdem inhaltlich kritisierbar bleibt. Und jetzt gibt's natürlich zu jedem dieser Bibelverständnisse unfassbar viele Nuancen und Verästelungen. Diese Tabelle kann unmöglich die Gesamtheit aller Bibelverständnisse beschreiben, aber ich hoffe, dass ich dir damit zumindest die grundsätzlichen Weichenstellungen erklären konnte, die bei verschiedenen Bibelverständnissen vorgenommen werden. Und was dabei hoffentlich vor allem deutlich wurde, ist die grundlegendste Weichenstellung, die es da überhaupt gibt. Und diese grundlegendste Weichenstellung ist eben die Frage, haben die Texte selbst einen Offenbarungscharakter? Oder trennen wir zwischen den biblischen Texten einerseits und möglichen Offenbarungsereignissen bzw. der Offenbarung in Jesus Christus andererseits? Und je nachdem, ob wir zwischen Text und Offenbarung trennen oder nicht, landen wir entweder bei einem Bibelverständnis, in dem die biblischen Aussagen als verlässliche Einheit betrachtet werden, oder aber wir landen bei einem Bibelverständnis, in dem man mit Fehlern und Widersprüchen in der Bibel rechnet, in dem die Bibel ihre Einheit verliert und in dem die Bibeltexte inhaltlich kritisiert werden können. Und diese Grundentscheidung hat eben sehr weitreichende Konsequenzen, denn wenn die biblischen Texte einen Offenbarungscharakter haben und wenn sie miteinander eine Einheit bilden, dann können wir aus ihnen tatsächlich auch objektive Wahrheiten gewinnen als Grundlage für gemeinsames Zeugnis und für gemeinsames Bekenntnis. Auf dieser Grundlage sind zum Beispiel die altkirchlichen Bekenntnisse entstanden. Und auch viele neuere Bekenntnistexte, wie zum Beispiel die Glaubensbasis der Evangelischen Allianz, basieren grundlegend auf dieser Annahme, dass die Bibel eine verlässliche, aussagekräftige Einheit bildet. Und es sind diese bibelbasierten Bekenntnisse, denen es gelingt, trotz vieler Auslegungsdifferenzen in Detailfragen große Mengen an Christen miteinander zu verbinden und zu vereinen. Und genau das sieht bei den anderen Bibelverständnissen sehr anders aus. Denn wenn es sich bei den biblischen Texten um menschliche, fehlerhafte und widersprüchliche Texte handelt, dann ist es natürlich weitaus schwieriger, aus diesen Texten allgemeingültige Aussagen herauszufiltern. Und tatsächlich beobachte ich genau das so in der Praxis. Mir fällt es immer wieder auf, dass Vertreter dieser Bibelverständnisse auch zu den allerzentralsten Glaubensaussagen oft sehr vielfältige und unterschiedliche Meinungen haben. Ist Jesus wirklich von der Jungfrau geboren worden? Ist er wirklich leiblich auferstanden? Wird Jesus wirklich als Richter wiederkommen? Werden wir wirklich auferstehen und ewig mit ihm leben? Innerhalb dieser Bibelverständnisse findet man zu allen solchen Fragen sehr verschiedene Positionen. Man findet insgesamt eher nur subjektive Wahrheiten und Meinungen, aber kaum etwas, das man ganz selbstverständlich miteinander bezeugen und bekennen kann. Einheit ist hier deshalb nicht mehr möglich durch Übereinstimmung in zentralen Glaubensfragen. Einheit ist hier eher nur noch möglich durch institutionelle Zusammengehörigkeit, durch Tradition oder durch eine gemeinsame Prägung. Aber die Praxis zeigt, solche Faktoren verlieren immer schneller ihre verbindende Kraft. Und dazu kommt das Problem, dass natürlich auch das gemeinsame Profil und die gemeinsame Botschaft verloren geht. Genau das ist ja heute das große Problem unserer evangelischen Kirche, dass eigentlich niemand weiß, wofür diese Kirche eigentlich steht und was sie den Menschen eigentlich sagen will. Und spätestens hier sehen wir, wie weitreichend und wie grundlegend die Konsequenzen dieser verschiedenen Weichenstellungen beim Bibelverständnis sind. Und ich kann deshalb überhaupt nicht nachvollziehen, wenn immer wieder behauptet wird, dass es doch kein Problem sei, wenn man beim Bibelverständnis unterschiedlicher Meinung ist. Nein, ich finde, das Gegenteil ist der Fall. Kaum eine theologische Differenz hat grundsätzlichere, weitreichendere Konsequenzen wie eine grundlegend unterschiedliche Weichenstellung beim Bibelverständnis. Und deshalb ist es von so enormer Bedeutung, dass wir über dieses Thema miteinander ins Gespräch kommen. So, eine letzte Konsequenz dieser verschiedenen Bibelverständnisse will ich noch deutlich machen. Wenn die Bibel nur reines Gotteswort ist, dann heißt es natürlich auch, hier hat ein Gott gesprochen, der eine zeitlose Perspektive hat. Dann haben wir hier Worte vor uns, die genauso für immer zeitlos gültig sind. Denn Gott hat ja anders als wir Menschen immer diese zeit- und kulturübergreifende Perspektive. Er kann zur ganzen Menschheit aller Länder, aller Kulturen und aller Zeiten sprechen. So, wenn wir dieser Sichtweise folgen, dann hätten wir ein Schriftverständnis, das sich dem islamischen Schriftverständnis annähert, und wir Christen hätten dann ein großes Problem, denn dann müssten wir uns jetzt nochmal sehr genau und ausführlich hinsetzen und ganz genau lesen, was Gott in der Zeit von Mose alles geboten hat. Ja, dann müssten wir davon ausgehen, dass das mosaische Gesetz heute immer noch in gleicher Weise für alle Menschen gültig ist. Denn jedes Wort der Bibel wäre ja dann zeitlos gültig für alle Menschen. Aber wenn die Bibel ganz Gottes Wort und zugleich ganz Menschenwort ist, dann verändert sich das. Denn dann ist klar, hier schreiben auch Menschen mit ihrer Perspektive. Und sie schreiben natürlich auch viel stärker in bestimmte Situationen hinein. Sie zielen auf ein bestimmtes Umfeld. Sie sprechen mit einer bestimmten kulturell geprägten Sprache. Und dann ist es sehr viel wichtiger, diese Kultur und dieses Umfeld zumindest ein wenig zu verstehen, um auch die Aussageabsicht der Texte und ihre Relevanz für uns heute besser verstehen zu können. Deshalb ist die Bibel in diesem Bibelverständnis auch viel stärker auslegungsbedürftig. Natürlich ist und bleibt die Bibel auch in diesem Bibelverständnis für jeden Leser zugänglich. Auch Christen, die theologisch und historisch nicht bewandert sind, können die Bibel in den zentralen Aussagen verstehen. Und natürlich ist auch hier jedes Wort höchst relevant. Denn es ist ja alles von Gott inspiriert. Von jedem Wort können wir lernen, wie Gott ist, wie er in eine bestimmte Situation hineinspricht. Wir können in jedem Wort seinen Charakter, sein Wesen ein wenig besser kennenlernen. Aber um die Bibel tiefer und genauer verstehen zu können, brauchen wir den gesamtbiblischen Zusammenhang. Wir dürfen Bibelstellen nicht einfach aus dem Zusammenhang reißen. Und wir sollten etwas wissen über den geschichtlichen und heilsgeschichtlichen Hintergrund der jeweiligen Aussage. Wir müssen die Texte einordnen in ihr jeweiliges Umfeld. So, und diese Einordnung der Texte in ihr Umfeld ist natürlich auch in den anderen Bibelverständnissen wichtig. Aber wenn nicht mehr gilt, dass die Bibel ganz Gottes Wort ist, ja, dann gilt auch nicht mehr unbedingt, dass jeder Text etwas sagt über Gottes Wesen und Charakter, weil man ja unterstellt, dass so manche oder gar alle Aussagen, die in der Bibel Gott zugeschrieben werden, gar nicht wirklich von Gott stammen. Und daher sind in diesen Bibelverständnissen die Bibeltexte nur noch teilweise oder gar nicht mehr für heute relevant. Sie sagen uns heute nur noch teilweise oder gar nichts mehr darüber, wer und wie Gott ist und wie er mit uns Menschen umgeht. Und ich hoffe, es wird auch hier nochmal deutlich, wie grundlegend wichtig die Frage ist, welches Bibelverständnis wir unserem Umgang mit der Bibel zugrunde legen. So, nachdem wir jetzt die verschiedenen Bibelverständnisse mit ihren Konsequenzen skizziert haben, stellt sich jetzt natürlich eine ganz große Frage. Für welches Bibelverständnis wollen wir uns entscheiden? Ich höre heute oft diese Aussage, das darf jeder selber entscheiden. Das stimmt natürlich auch. Wir leben in einer Demokratie, da darf jeder denken, was er möchte. Und da müssen wir ja auch alle sehr tolerant sein, wird auch oft gesagt. Aber meine Beobachtung ist, in der Praxis funktioniert das oft nicht so richtig. Ich stelle fest, gerade auch die liberaleren Bibelverständnisse sind in der Praxis oft gar nicht tolerant, ja, gegenüber einem konservativen Bibelverständnis. An den theologischen Fakultäten gibt es nach meiner Beobachtung zumindest 0,0 Toleranz gegenüber einem Bibelverständnis, das für Sachkritik nicht offen ist, weil man meint, eine Theologie ohne Sachkritik, die wäre wissenschaftsfeindlich und fundamentalistisch. Vielleicht habt ihr ja schon davon gehört. Also es ist schwierig in der Praxis. Aber die Frage stellt sich ja auch für jeden von uns persönlich oder für einen Hauskreis oder für eine kleinere christliche Gemeinschaft. Wie wollen wir miteinander mit der Bibel umgehen? Wie kommen wir da zu einer Entscheidung? Nehmen wir das Bibelverständnis, das uns am besten gefällt? Oder machen wir eine demokratische Abstimmung? Oder nehmen wir das Bibelverständnis, das gerade die rhetorisch klügsten Vertreter hat? Oder setzt sich vielleicht ein Bibelverständnis durch, dessen Vertreter die Schaltzentren der Macht in unserer Gemeinschaft gerade am besten besetzen kann? Bestimmt der Leiter für die Gruppe, welches Bibelverständnis in der Gruppe gilt? Meine Beobachtung ist, so läuft es leider oft in der Praxis. Aber gerade als evangelischer Christ bin ich der Meinung, eigentlich sollte das so nicht sein bei uns. Denn die Reformatoren haben meine Kirche ja auf einem Prinzip aufgebaut, das sich sola scriptura nennt. Allein die Schrift soll herrschen, hat Martin Luther gesagt. Nicht der Papst entscheidet, nicht ein besonders gebildeter Theologe entscheidet, nicht ein Leiter oder Amtsträger entscheidet, sondern die Bibel entscheidet. Und dabei gilt das Prinzip sacra scriptura sui ipsius interpres, das heißt, die heilige Schrift legt sich selbst aus. Auf Basis dieses reformatorischen Prinzips kann die Frage deshalb eigentlich nicht lauten, welches Bibelverständnis gefällt uns am besten, sondern die Frage ist, wie sieht sich die Bibel eigentlich selbst? Anders gefragt, was ist eigentlich das biblische Bibelverständnis? Das müsste bei uns die alles entscheidende Frage sein. So, um diese Frage zu klären, möchte ich mit dir jetzt mal gemeinsam in die Bibel schauen. Ich will gerne ein paar Bibelstellen mit dir betrachten und drüber nachdenken, was sagt uns diese Bibelstelle über die Frage nach dem Bibelverständnis, das die Bibel selbst hat. Legen wir los mit 3. Mose 1, die Verse 1 und 2a, da heißt es, der Herr rief Mose zu sich und sprach mit ihm vom Zelt der Begegnung aus. Er forderte Mose auf, mit den Israeliten zu reden und ihnen auszurichten. Danach beginnt dann ein längerer Text mit verschiedenen Anweisungen. Und es heißt, hier wird gesagt, die Worte, die wir da lesen, hat Mose von Gott gehört. Es sind Gottes Worte, die uns hier vermittelt, die uns hier ausgerichtet werden. Und das Interessante ist, diese Wendung gibt es nicht nur einmal im dritten Buch Mose, sondern insgesamt 17 Mal werden teils längere Textabschnitte mit dieser Wendung eingeleitet. Und das macht deutlich, diese Texte haben ganz klar den Anspruch, dass Gott selbst hier spricht. Oder kurz gesagt, Mose richtet aus, was Gott gesagt hat. Kommen wir zu einem zweiten Bibelvers, da steht in Zephania 1, Vers 1, da steht: In diesem Buch steht das Wort des Herrn, das er Zephania mitgeteilt hat. Auch das ist eine Formel, die wir so ähnlich an vielen Stellen am Anfang der Prophetenbücher finden. Und hier gilt also genau wie bei Mose der Anspruch, die Propheten sprechen Worte, die Gott ihnen mitgeteilt hat. Besonders spannend ist dazu eine Passage in 5. Mose 18, die Verse 20 bis 22, da heißt es: Und was, wenn ein anderer Prophet auftritt? Wenn einer auftritt, der sich anmaßt, in meinem Namen zu reden. Er verkündet aber eine Botschaft, die ich ihm gar nicht aufgetragen habe. Oder er redet im Namen anderer Götter. Dann ist dieser Prophet des Todes schuldig. Vielleicht fragst du dich, woran können wir denn erkennen, welches Wort der Herr nicht geredet hat? Wenn der Prophet im Namen des Herrn etwas ankündigt, es sich aber nicht erfüllt und nichts geschieht, dann weißt du, das hat der Herr so nicht gesprochen. Der Prophet hat sich angemaßt, von sich aus eine Botschaft zu verkündigen. Lass dir von ihm keine Angst machen. Das finde ich nun sehr spannend, denn hier wird völlig klar gemacht, um echte Prophetie kann es sich nur dann handeln, wenn wirklich Gott gesprochen hat. Und es wird uns hier sogar ein Test mitgegeben, der das beweisen soll. Da wird gesagt, echte Prophetie kann auch Vorhersagen für die Zukunft enthalten und die müssen sich dann aber auch erfüllen in der Zukunft. Also das heißt, die Bibel ist in keiner Weise wunderkritisch unterwegs, ganz im Gegenteil. Sie geht davon aus, das Wort der Propheten ist im echten Sinne eine Offenbarung Gottes, die sich durch echte Vorhersagen für die Zukunft auszeichnet. Wer hingegen da nur eigene Gedanken und Vorstellungen hat, der darf die gerne äußern, aber er darf das unter keinen Umständen als Prophetie bezeichnen. Eigenmächtiges, prophetisches Reden ist strengstens verboten in der Bibel. Und das Kriterium für prophetisches Reden ist, treffen die Vorhersagen ein. Spannend, wie ich finde. So, die Frage ist jetzt, wie sieht es im Neuen Testament aus? Lesen wir dazu doch mal zwei Verse im Galaterbrief, im Kapitel 1, die Verse 11 bis 12. Da schreibt Paulus: Das will ich euch klar und deutlich sagen, Brüder und Schwestern. Die gute Nachricht, die ich verkündet habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe sie nicht von einem Menschen übernommen. Ich wurde auch nicht von einem Menschen darin unterrichtet. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Und lesen wir dazu gleich auch noch 1. Thessalonicher 2, der Vers 13, da heißt es: Deshalb danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr durch unsere Verkündigung sein Wort empfangen habt. Ihr habt sie nicht als Menschenwort angenommen, sondern als das Wort Gottes, was sie tatsächlich ist. Paulus hat hier also einen ganz ähnlichen Anspruch wie die Propheten im Alten Testament. Er sagt, die Botschaft, die ich euch gebracht habe, ist nicht meine Idee. Nein, sie wurde mir von Gott offenbart. Sie ist im echten Sinn Wort Gottes. Das heißt, hier spricht nicht nur ein Mensch, sondern Gott selbst. Ich finde es eine ganz erstaunliche Parallele zwischen dem Neuen und dem Alten Testament. Etwas anderes noch, was wir sowohl im Alten wie im Neuen Testament finden, ist das Verbot, von dieser Botschaft irgendetwas wegzulassen oder hinzuzufügen. Wir finden es in 5. Mose 13, Vers 1, da heißt es: Achtet auf jedes Wort, das ich euch weitergebe, und handelt danach. Fügt nichts hinzu und lasst nichts davon weg. Ihr wisst es vielleicht, genau die gleiche Forderung finden wir auch auf der allerletzten Seite der Bibel, in Offenbarung 22, die Verse 18 und 19. Auch da, auf gar keinen Fall irgendetwas hinzufügen oder irgendetwas weglassen. Und damit wird klar, diese Texte haben einen ganz einzigartigen Autoritätsanspruch, den kein menschlicher Autor jemals für sich erheben dürfte. Kein menschlicher Autor dürfte jetzt je sagen, ich habe ein Buch geschrieben und das ist jetzt die letzte Wahrheit, da darf auf gar keinen Fall was hinzugefügt werden oder auf irgendwas weggenommen werden. Ja, das darf oder das tut aber die Bibel und es zeigt, wie grundsätzlich anders sich die Bibel selbst sieht im Vergleich zu irgendeinem menschlichen Autor. So, besonders spannend ist für Christen jetzt natürlich auch die Frage, wie ist denn Jesus mit den Schriften des Alten Testaments umgegangen? Ein Hinweis dazu finden wir zum Beispiel in Matthäus 12, Vers 3. Da heißt es, Jesus antwortete, habt ihr denn nicht gelesen? Diese Wendung, habt ihr nicht gelesen, die benutzt Jesus immer wieder in seinen Debatten mit den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und es heißt, Jesus hat mit dem Schriftbeweis gearbeitet. Er sagt, wenn ihr das in der Schrift gelesen hättet, dann wüsstet ihr Bescheid. Denn was in der Schrift steht, das gilt. Und so ein Schriftbeweis funktioniert natürlich nur, wenn die Schrift absolute Autorität hat. Denn nur dann hat sie ja auch Beweiskraft. Sondern dass diese Schriftautorität für Jesus tatsächlich feststand, das sagt er auch sehr klar in Matthäus 5, Vers 18, da steht, Amen, das sage ich euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird im Gesetz kein einziger Buchstabe und kein Satzzeichen gestrichen werden. Alles muss geschehen, was Gott geboten und verheißen hat. Das heißt, für Jesus war klar, dass die Schriften des Alten Testaments bis ins Detail volle Autorität haben. Und auch bei Paulus finden wir diese Haltung. In Apostelgeschichte 24, 14 sagt Paulus, ich glaube an alles, was im Gesetz und bei den Propheten steht. So wie sehr sich Jesus zur Autorität der Heiligen Schrift stellt, das kann man auch zum Beispiel in einem Text im Markus-Evangelium sehen, Markus 7, die Verse 9 und 10, da lesen wir, weiter sagte er zu ihnen, ihr seid sehr geschickt darin, Gottes Gebote für ungültig zu erklären. So setzt ihr eure eigenen Vorschriften in Kraft. Denn Mose hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. So, das ist jetzt besonders interessant. Denn hier sagt Jesus zuerst, es handelt sich um Gebote Gottes. Jesus beklagt, dass Gottes Gebote für ungültig erklärt werden, durch menschliche Gebote ersetzt werden. Und dann sagt Jesus, Mensch, guck doch, Mose hat gesagt. Das heißt, Jesus hat hier nicht unterschieden zwischen einem Ausspruch von Mose und einem Gebot Gottes. Ausspruch von Mose, Gebot Gottes, das war für ihn offenkundig das Gleiche. Und für dieses Phänomen finden wir immer wieder im Neuen Testament Hinweise. Und der Theologe Gerhard Mayer hat deshalb geschrieben, für die Autoren des Neuen Testaments waren die beiden Wendungen, die Schrift sagt und Gott sagt, untereinander austauschbar. Für sie galt also ganz offensichtlich, ja, hier haben Menschen geschrieben und gesprochen. Mose hat geschrieben, die Propheten haben gesprochen, David hat gesprochen. Aber für alle diese Aussagen gilt gleichermaßen, Gott hat gesprochen. Das war für sie im Grunde dasselbe. Genau dieses Verständnis finden wir dann auch bei Petrus, wenn er in 2. Petrus 1, 20 und 21 schreibt, denn keines dieser Worte wurde jemals verkündet, weil ein Mensch es so gewollt hätte. Vielmehr waren Menschen vom Geist Gottes ergriffen und haben in seinem Auftrag geredet. Also auch hier wird dieses Prinzip betont. Menschen haben geredet, aber sie waren vom Heiligen Geist ergriffen und sie haben in seinem Auftrag geredet. Also ganz klar dieses Prinzip, ganz Menschenwort und ganz Gotteswort. Paulus unterstreicht es, wenn er in 2. Timotheus 3, Vers 16 schreibt. Und auch dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. In anderen Übersetzungen heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Im Griechischen wird hier das Wort Theopneustos verwendet. Das heißt, die Schriften sind geistdurchhaucht. Sie sind ganz und gar vom Geist Gottes geprägt. Sie sind vom Heiligen Geist inspiriert. Professor Gerhard Mayer schreibt dazu, im Neuen Testament wird das gesamte damalige Alte Testament als von Gott eingegeben aufgefasst. Und zum Neuen Testament schreibt Gerhard Mayer, die weitaus meisten Schriften des Neuen Testaments sind nach der Selbstaussage des Neuen Testaments inspiriert oder lassen den indirekten Anspruch erkennen, inspirierte Schrift zu sein. Und wenn später die Kirche die Inspiration aller neutestamentlichen Schriften anerkannte, dann stand sie auf einem guten historischen Boden und darüber hinaus im Einklang mit der Offenbarung selbst. So, diese kurze Betrachtung einiger Bibelstellen ist natürlich längst nicht vollständig, aber trotzdem denke ich, wir können auf dieser Basis schon jetzt zu einem sehr eindeutigen Fazit kommen. Wenn wir die Bibel so verstehen, wie sie selbst verstanden werden möchte, dann ist sie genau das, ganz Gottes Wort und ganz Menschenwort. Damit auch eine völlig zuverlässige Einheit, zugleich zeitbezogen und auslegungsbedürftig, aber in allen ihren Texten von allergrößter, zeitübergreifender Relevanz für alle Menschen. Und übrigens, das bedeutet natürlich auch, nur wenn wir uns für dieses Bibelverständnis entscheiden, dass die Bibel selbst für sich beansprucht, nur dann ist die Bibel glaubwürdig. Denn wenn wir den bibeleigenen Selbstanspruch verwerfen, wenn wir den nicht ernst nehmen, dann rauben wir der Bibel natürlich auch ihre Glaubwürdigkeit. Aber wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann ist sie das, was sie selbst sein will. Voll und ganz Gottes wahres Wort. Aber sie ist zugleich auch Menschenwort und damit auch auslegungsbedürftig. Wobei, und das möchte ich nochmal betonen, es gilt auf jeden Fall, es gibt heilsrelevante Aussagen der Bibel, die ergeben sich so klar und so eindeutig aus der Bibel, da braucht es kein Theologie- oder Geschichtsstudium, um diese Aussagen zu verstehen. Viele wichtige Aussagen der Bibel kann wirklich jeder verstehen, der sie mit offenem, hörendem Herzen liest. Martin Luther hat hier zu Recht von einer Klarheit der Schrift gesprochen. Und gerade deshalb hat er ja auch die Bibel übersetzt, weil er davon ausging, auch einfache Leute können die Bibel lesen und verstehen und auf dieser Grundlage auch ihrem Pfarrer oder sogar dem Papst widersprechen. Hier wurde ganz praktisch, was Luther gesagt hat, nicht ein Mensch, sondern die Schrift soll regieren. Fakt ist aber auch, und das ist die andere Seite, die wir auch berücksichtigen müssen, manchmal ist Bibelauslegung auch ein anspruchsvolles Geschäft, zum Beispiel wenn es um Endzeitfragen geht, viele andere Fragen, da müssen wir damit leben, dass niemand bis ins Letzte genau sagen kann, wie die Bibel in allen Details zu verstehen ist. Und es heißt für uns, dass wir auf zwei Seiten vom Pferd fallen können. Wir können uns entweder über die Bibel stellen, indem wir unsere Vernunft zum Richter über richtig und falsch in der Bibel machen. Das ist der Fehler der Bibelkritik, die sachkritisch an die Bibel herangeht. Oder aber wir können uns über die Bibel stellen, indem wir behaupten, wir wüssten ganz genau bis ins letzte Detail, wie die Bibel zu verstehen und auszulegen ist. Das ist etwas, was in Wahrheit niemand kann. Die richtige Haltung ist, dass wir uns demütig unter die Bibel stellen und sagen, die Bibel ist voll und ganz Gottes Wort. Aber unser Verständnis, wie sie auszulegen ist, bleibt Stückwerk. Wir bleiben angewiesen auf die Leitung durch den Heiligen Geist. Und wir bleiben angewiesen auch auf die Gemeinschaft der Gläubigen als große Auslegungsgemeinschaft, die uns hilft, dieses Wort angemessen und richtig zu verstehen. Und gerade auch dafür sind die Bekenntnisse so wertvoll und kostbar. Ich will gern abschließen mit einem weiteren Zitat von Professor Gerhard Mayer, der aus meiner Sicht die biblische Sichtweise für ein gesundes, bibelgemäßes Bibelverständnis sehr gut zusammengefasst hat mit den folgenden Worten. Er schreibt, diese Offenbarung beansprucht, aus Gottes Geist hervorgegangen zu sein. Sie ist Anrede Gottes an uns. Wer sie hört, hört in erster Linie nicht die menschlichen Verfasser und Glaubenszeugen, sondern den Dreieinigen, ewigen Gott. Als einzigartiges Reden Gottes hat sie eine einzigartige, unvergleichliche Autorität. An dieses Wort hat sich Gott gebunden. Er hat es zum Ort der Begegnung mit uns bestimmt. Er wird dieses Wort bis ins Letzte hinein wahrmachen und erfüllen. Die Schriftautorität ist im Grunde die Personenautorität des hier begegnenden Gottes. Ich glaube, es ist so dringend notwendig, dass die Kirche Jesu festhält oder sich wieder ganz neu besinnt auf diese bibeleigene Sichtweise auf die Bibel. Denn dann behält die Bibel ihre Glaubwürdigkeit. Dann kann die Bibel für uns eine orientierunggebende Richtschnur sein. Dann können wir aus ihr objektive Wahrheiten und Glaubensschätze ableiten, die uns einen können, die unsere Gemeinden auf einen guten gemeinsamen Grund stellen und die uns eine gemeinsame Botschaft geben. Dann kann uns die Bibel gemeinsam Orientierung, Kraft, Trost und Korrektur schenken. Und deshalb lasst uns gemeinsam dran festhalten. Die Bibel ist Gottes offenbartes Wort an uns Menschen. Sie ist ganz Gottes Wort und zugleich ganz Menschenwort. Darauf dürfen wir fest vertrauen. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören.